Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch. Wir haben ja schon von der Lage in Israel gehört. Wir werden jetzt den Blick aber wieder nach Europa wenden. Wenn Mitteleuropa auch tausende Kilometer entfernt ist, so kann man nicht sagen, dass der Terror in Israel die Menschen hier nicht betrifft. Ganz im Gegenteil. In zahlreichen deutschen Städten gab es Solidaritätsbekundungen für die Hamas. Auch in Wien wurden Palästinenserfahnen geschwenkt. Dieser Konflikt scheint mitten in unseren Gesellschaften zu sein. Und mit ihm die Frage, wenn der Konflikt schon da ist, wie geht man mit ihm um und wie soll Deutschland gerade die Israelis in Deutschland vor etwaigen Übergriffen schützen? Über die Sicherheit der Israelis spreche ich jetzt mit dem libanesisch-deutschen Regisseur, Drehbuchautor und Journalisten Imad Karim. Guten Tag, Herr Karim.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, dass es in Deutschland pro Hamas Menschenmengen gab, die auf die Straße gegangen sind, das haben wir alle gesehen. Die Frage ist, Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit der Israelis in Deutschland. Warum konkret? Wie weit ist es denn schon gekommen?
Das hat damit auch zu tun, dass die israelische Gesellschaft leider unter Vogue-Tendenzen leidet. Also die israelische Gesellschaft ist auch eine westliche Gesellschaft und dort hat sich diese Vogue-Tendenzen leider durchgesetzt. Und dann hat die Wehrhaftigkeit des israelischen Volkes insgesamt darunter gelitten. Wir wissen ja, dass die ganze Zeit waren Demos, Proteste. Es gibt auch das Problem, dass genau wie in Deutschland, Deutschland hassende Linken haben wir in Israel, Israel hassende Linken. Und das hat auch dazu beigetragen, dass diese Katastrophe leider in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Was heute in Deutschland passiert, ist, wir als Ex-Muslime, als Menschen, die im Islam aufgewachsen sind und sozialisiert sind, wir warnen seit Jahrzehnten und sagen einfach, der Rechtsstaat muss hier handeln. Und wir sehen das immer wieder, dass plötzlich Menschen, die in unserer Nachbarschaft leben, von denen wir gedacht haben, sie sind integriert, über Nacht ihren Antisemitismus offen zur Schau tragen. Und da ist es natürlich für mich die Sache, wie weit der Rechtsstaat hier agieren muss. Und ich denke, der Rechtsstaat muss agieren. Nur ist die Frage, wir können stundenlang darüber reden, wenn der politische Wille nicht da ist. Und ich vermisse diesen politischen Willen, bei den Entscheidungsträgern einfach zu handeln. Also lieber verbringen wir viel Zeit mit Parolen wie Kampf gegen Rechts, aber die richtigen Antisemiten, die Grauwölfe, die Islamisten, die werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen.
Sie sagen also auch, der Antisemitismus in Deutschland, gerade eben der muslimische importierte Antisemitismus, ist sehr lebhaft und sehr wach und sehr stark. Wie weit geht dieser Antisemitismus denn gegenüber Israelis und Juden in Deutschland?
Also die körperliche Gewalt haben wir oft erlebt und wir erleben die öfters, nur darüber wird nicht so oft berichtet. Es taucht nicht in der Statistik auf. Es werden fast täglich Juden angegriffen in bestimmten Hotspots, wo Muslime leben, sei es in Köln, in Berlin oder in bestimmten Gebieten in Nordrhein-Westfalen. Die Vorgehensweise ist so. Erstmal, sie erklären sich ganz offen, sie zeigen ihren Hass gegen den Staat Israel. Wenn Sie zum Beispiel so Sendungen sehen, wie zum Beispiel Generation Islam, das habe ich gerade heute gesehen, bevor wir uns jetzt getroffen haben, der Moderator sagt ganz offen, ja, es ist ein Dschihad, es ist ein heiliger Kampf, was wir in Palästina führen, also fließend auf Deutsch, also akzentfrei, nicht so wie ich, und da ist jemand, der in Deutschland geboren ist, Araber, also vom Namen her. Sie erklären ganz offen, wir sind dafür, dass der Staat Israel verschwindet. Im Grunde ist es ein Krieg gegen Juden. Und das ist so, dass der Hass, also praktisch der Araber oder der islamische Antisemitismus, ist viel älter als der Staat Israel. Schon seit Generationen werden anerzogen, einfach Juden zu hassen. Das wird uns gesagt, dem Prophet Mohammed ist gelungen, die Juden aus der arabischen Halbinsel zu vertreiben. Also es ist ja nicht ein klassisches Problem eines regionalen Konfliktes, sondern es ist ein heiliger Krieg. Und das wird von den hier lebenden Muslimen, also Gläubigen, Frommen, Fundamentalen, nennen sie, wie sie wollen, da wird regelrecht darauf vorbereitet. Es wird darauf gearbeitet. Heute können sie nur demonstrieren. Vielleicht ab und zu mal einen jüdischen Touristen, der sich als Jude erkennbar macht, angreifen. Aber ich glaube jetzt gerade, genau wie nach dem 11. September, ich rechne leider damit, dass es noch zu mehr Übergriffe kommen. Denn alle wollen ins Paradies. Verstehen Sie? Die Frommen glauben, Mensch, unsere Brüder sterben für den Heiligen Krieg. Dann möchte ich mich ihnen anschließen. Ich könnte von mir aus jetzt diesen Terroranschlag machen oder den anderen. Also ich rechne in den nächsten Wochen leider mit Terroranschlägen gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern.
Jetzt nach diesen Eskalationen in Nahost und nach diesen Solidaritätsbekundungen, nach den Handgreiflichkeiten gegenüber Fernsehteams oder man hat jetzt auch dieses Video gesehen von einem Lehrer, der einen Schüler zum Beispiel die Palästinenserflagge wegnehmen wollte. Es gibt Konflikte, die natürlich heiß werden können. Sie sprachen jetzt auch von Terroranschlägen. Geht es jetzt erst los? Also früher hatte man irgendwie den Eindruck, es ist etwas passiert, aber es beruhigt sich wieder. Könnte das vielleicht der Kipppunkt sein, wo etwas ins Rollen kommt, was wir hier innenpolitisch gar nicht mehr richtig kontrollieren können?
Ich muss leider die Frage bejahen. Ich hatte am Anfang gesagt, Israel hat zum ersten Mal in seiner Geschichte über 1500 Menschen binnen 24 Stunden verloren. Das gab es nie. Und das gibt den radikalen Muslimen das Gefühl, das ist jetzt die Zeit gekommen, so wie in unserem heiligen Buch steht, dass wir Israel einfach auslöschen. Ich lese die ganzen Kommentare auf Arabisch und alle sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wir werden Israel auslöschen, wir werden die Juden alle vertreiben. Das sind so alte, perverse Träume dieser Leute, die jetzt wieder aufleben. Das ist also Fakt. Deshalb rechne ich damit, dass demnächst mehr passiert. Was mich auch schockiert, sind die deutschen Linken. Ich weiß nicht, ob Sie mal die junge Welt reingeblättert haben oder ob Ihre Zuhörer das tun würden. Das ist von gestern. Da steht Titelaufmachung, Nahostkonflikt, Hoffnung für Palästina. Und dann kommt im Untertitel Libanon, linke Widerstandsgruppen unterstützen Offensive gegen Israel. Das schreibt die junge Welt. Ja? In Deutschland. Und das wird vom Verfassungsschutz einfach hingenommen. Also es gibt einen Moment so ähnlich wie in Iran 78, 79. Es gibt einen Pakt zwischen den Linken und den Islamisten. Und das gibt wiederum den Islamisten Kraft. Also dass sie jetzt sagen, wir handeln jetzt und greifen irgendwelche jüdische Einrichtungen an. Und das ist leider sehr wahrscheinlich.
Kommen wir da zu den Gegenmaßnahmen. Also was würden Sie denn vorschlagen? Was müsste denn passieren unmittelbar, um die Menschen zu schützen, aber auch vielleicht lang- bzw. mittelfristig, um den Antisemitismus zurückzufahren, zurückzudrängen? Was müsste man da tun? Den politischen Willen setzen wir mal voraus, Herr Karim.
Ja, sehr gut. Dann haben Sie meinen Gedanken gelesen jetzt. Also kurzfristig gesehen müsste Faeser jetzt handeln und Maßnahmen treffen, die den Schutz dieser Einrichtung verstärken. Aber das ist für mich alles Kosmetik. Verstehen Sie, das Problem ist tiefer. Das Problem ist, wie weit erreichen wir unsere muslimischen Mitbürger im Hinsicht auf gemeinsame Werte, auf das gemeinsame Leben einer aufgeklärten Gesellschaft. Und das ist das Problem. Das Problem ist, wir erreichen viele dieser Leute nicht. Und egal welche Integrationsmaßnahmen wir treffen, wir erreichen diese Leute nicht. Warum? Weil wir selbst wiederum so schwach sind, weil wir uns in einer Woke-Gesellschaft befinden, weil wir verlernt haben, uns zu wehren. Und die Muslime haben immer gelernt, nur Respekt vor dem Starken, sei es eine Person oder ein Staat. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, der Kronprinz von Saudi-Arabien konnte innerhalb von 2 Jahren alle Gesetze ändern, plötzlich das Land öffnen und alle haben mitgemacht. Aber Muslime, fundamentale Muslime, damit ich jetzt kein Problem mit dem Staatsanwalt bekomme, haben keinen Respekt vor einem schwachen Gegner. Und wir geben nicht dieses Bild einer starken Gemeinschaft. Das geben wir nicht. Also wir sind nur damit beschäftigt, einfach die Vogue-Ideologien, die Gender, wir wollen die Welt retten. Und das ist Sachen, da lachen die Muslime über uns. Da lachen sie wirklich und sagen, das ist ja eine leichte Beute. Also die gläubigen Muslime, ich betone die gläubigen Muslime. Ich will nicht jetzt Probleme, dass ich nicht alle Muslime pauschalisiere. Nicht alle Muslime, aber ich sage die radikalen Muslime. Es gibt ja auch Muslime, von denen sie denken, sie sind total integriert, aber sind sie nicht. Ich kann wirklich das sagen, ich habe selbst sehr viele Erfahrungen gemacht, wo ich nie geglaubt habe, dass es jetzt hinter diesem Menschen, der jetzt Fahrrad fährt, grün wählt und total akzentfrei Deutsch spricht, dass er davon träumt, in 20 Jahren die Deutschen zu zwingen, den Islam anzunehmen. Das hatte ich nie gedacht. Und solche Erlebnisse habe ich so oft erfahren dürfen, solange die Leute nicht wussten, wer ich bin oder welchen britischen Hintergrund ich mit mir trage.
Worin liegt denn die Überschneidung gerade zwischen dem radikalen Islam und der Solidarität mit der Hamas und den Palästinensern? Also woher kommt dieses große Herz, was man dann sofort auf die Unterstützung durch die islamische Welt für die ganzen Palästinenser sofort projiziert?
Also, ich versuche das zu erklären und ich hoffe, dass ich damit Ihre Frage beantworten kann. Das Hauptproblem existiert seit 1400 Jahren. Seit 1400 Jahren führen Muslime Dschihad oder träumen davon, ihn zu führen. Für sie zum Beispiel ist der Kampf um Palästina, hatte ich mal gesagt, ist nicht Kampf um ein besetztes Gebiet, sondern um Befreiung Palästina. Das ist ein gemeinsamer Nenner, ein Common Factor bei allen frommen, gläubigen Muslimen. Sie sagen, genau wie Mohammed die Juden aus der arabischen Halbinsel vertrieben hat, werden wir die Juden aus Palästina vertreiben. Der ganze Anspruch der Muslime beruht auf eine Legende. Ich meine, ohnehin sind die Religionen Legenden, aber bei dem Islam hier ist es wirklich eine sehr eindeutige Legende, denn sie sagen, die Al-Aqsa-Moschee ist ihr drittheiligste Stätte. Und angeblich soll Mohammed darüber geflogen sein mit seinem maultierähnlichen Tier. Aber Fakt ist, ganz klar, diese Al-Aqsa-Moschee ist ein paar hundert Jahre nach dem Tod Mohammed gebaut worden. Also es kann nicht gewesen sein. Das heißt, das Ganze ist so absurd, ja. Aber die Muslime glauben alle, die Welt hat nur Frieden, wenn alle Muslime sind. Und das ist, was die Leute verbindet, sogar zwischen liberalen Muslime, die ganze Zeit liberal waren. Aber jetzt, sobald sie das Gefühl haben, Mensch, jetzt glauben wir werden den Westen besiegen, wir werden Israel besiegen, wechseln sie sofort. Das ist so, also unglaublich, das hat man in der Geschichte so oft gesehen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, in Irak zum Beispiel, da haben Christen, 40.000 Christen unter 1,8 Millionen Muslimen gelebt, im Frieden. Dann kamen 11.000 ISIS-Kämpfer, IS-Kämpfer und die 1,8 Millionen friedlichen Muslime, die haben entweder die IS-Kämpfer unterstützt oder die Augen zugemacht oder mitgeblündert, ja. Die waren, bevor die 11.000 gekommen waren, total friedlich. Das habe ich beobachtet damals im Irak. Und das hat sich in der Geschichte oft wiederholt. Und heute sehen wir, wenn ich die arabischen Presse lese, auch die Al Jazeera, zum Beispiel auch die Frage der Toleranz. In Al Jazeera darf aus Israel frei berichten. Umgekehrt, israelische Sender dürfen nicht aus arabischen Ländern berichten. Und in Al Jazeera werden immer die israelischen Toten als Tote bezeichnet. Mauta und die palästinensischen Opfer als Shahid, als Märtyrer. Diese Sprache verwendet Al Jazeera. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Es geht nur darum, man muss einfach verstehen, wie ein Mensch, der von der islamischen Ideologie beeinflusst ist, wie er denkt. Und das ist für Sie, mit allem Respekt, aufgrund ihrer Sozialisierung nicht immer einfach und leicht zu verstehen.
Über die Sicherheit der Israelis in Deutschland haben wir uns unterhalten mit dem libanesisch-deutschen Regisseur, Drehbuchautor und Journalisten Imad Karim. Herzlichen Dank für Ihre Expertise.
Gerne.